geht's euch gut weitestgehend? Seid ihr gesegnet? Ja? Halleluja, danke Herr. Ich weiß nicht, ich will niemanden überfordern. Ich habe so ein paar Impulse im Lobpreis bekommen und lass raus. Ich hab noch ein zweites bekommen, wo der Herr jetzt gerade, als ich stille wurde, kam es nochmal hoch. Dass der Herr sagt, es ist ihm ganz wichtig, wir sollen völlig davon überzeugt sein, dass er uns Gutes tun will. Dass er will, dass wir gesegnet sind, dass es uns gut geht. Das heißt, bis in die Ewigkeit, dass der Zorn Gottes abgewandt ist. Und der Vater hat so mit mir darüber geredet, dass es bei fast den meisten Gläubigen immer so einen Punkt gibt, wenn du Bibel liest, dass du manchmal so über so Stellen stolperst, dann steht da plötzlich, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und dann sagst du, ouch, schnell weiterblättern. Ja? Und so gibt es immer wieder so kleine Dinge. Aber es gibt schon so ein paar Bibelstellen, die nicht ganz einfach sind. Und ich sage mal, im Großen und Ganzen ist es schon wichtig zu verstehen, dass Gott kein Hampelmann ist. Er will nicht, dass wir ihn leichtfertig behandeln. Ne? Der Geist der Furcht des Herrn heißt Ehrfurcht vor Gott haben, aber nicht Angst haben. Ne? Und wie kommen wir dahin? In Römer 8, das ist so ein Abschnitt, wenn wir uns das ab Vers 31 mal kurz anschauen, wo Paulus sagt, wenn wir aufs Kreuz schauen, wenn wir auf Jesus schauen, Gott aber hat seinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Der Punkt ist, wo schaust du hin? Schaust du auf dich selbst? Schaust du auf deine Umstände? Wenn du auf deine Umstände schaust, dann kann dir manchmal so Gedanken passieren, ich hatte einen Autounfall, da ist was schiefgegangen, dann habe ich mir einen Arm gebrochen und dann ist auch noch das passiert und das passiert und das passiert. Und wenn dann 5 Sachen so richtig Fiasko sind, dann kommen Leute auf die Idee und sagen, Gott, hast du irgendwas gegen mich? Und hier möchte ich dir sagen, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Gott ist für uns. Und der Vater, dem ist unheimlich wichtig, dass wir davon nicht mehr abweichen. Weil der Vater hat sich auch vorgenommen, dass er davon nicht mehr abweicht. Und der Beweis ist Jesus, Vers 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, er hat ihn für uns alle hingegeben. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt, ja viel mehr. Können wir noch... Wer ist es, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt worden ist, der auch zu Rechten Gottes, der sich für uns verwendet. Er ist für uns, nicht gegen uns. Und er hat dafür Jesus hingegeben, um ein für alle Mal zu sagen, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Amen. Und der Punkt ist eigentlich der, wenn der Teufel dich anklagt, er ist der Verkläger der Brüder und er will immer wieder uns anklagen und in Zweifel bringen. Wenn er dich anklagt, dann sagt er, guck mal, du hast das und das und das getan. Ja, und was wir lernen dürfen, ist, dass wir sagen, okay, das und das habe ich getan und das hätte theoretisch auch Strafe verdient, aber die Strafe lag auf ihm. Amen. Theoretisch war das wirklich daneben. Ich habe einen Fehler gemacht. Das heißt es, unsere Sünden zu bekennen. Er ist treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt. Das heißt, wir stimmen damit überein. Wir sagen, ja, Herr, ich habe einen Fehler gemacht. Aber der Teufel klagt uns an und sagt, ja, aber weil du jetzt einen Fehler gemacht hast, deswegen wird Gott dich bestrafen. Und da können wir sagen, nein, Gott will uns nicht mehr bestrafen. Amen. Sondern er will uns begnadigen. Und zwar jedes einzelne Mal. Er hat uns schon begnadigt. Und der Höhepunkt davon ist, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, das meint also das Thema Verfolgung jetzt, deinetwegen Schlachtschafe gerechnet. Paulus war ja in vielen Bedrängnissituationen, hat gesagt, egal ob ich gesteinigt werde, Leute mich hassen, versuchen umzubringen, nichts kann mich von seiner Liebe scheiden. Da heißt es, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und jetzt 38, 39, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben. Und das ist, was ich vorhin so gehört habe. Gott möchte, dass wir völlig davon überzeugt sind. Amen? Sag mal Amen. Paulus war davon völlig überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten. Auch zum Thema Engel. Das ist nicht ganz unwichtig. Es gibt Leute, die sagen, ich habe eine große Offenbarung gesehen. Der Herr hat mir gesagt. Und dann kommt plötzlich eine Botschaft, die dich total einschüchtert. Paulus war auch wichtig zu sagen, auch wenn ein Engel kommt und ein anderes Evangelium verkündigt, als das, was ich euch gesagt habe, verflucht. Verflucht sei dieser Engel. Galater 1. Ja? Das heißt, ob das durch eine Lichtgestalt oder durch einen Dämon kommt, ist eigentlich egal, wenn eine Message durch irgendeine Macht, irgendeinen Boten, Engel heißt ja eigentlich Bote Gottes, ja? Wenn ein Bote Gottes kommt und sagt, der Zorn Gottes ist auf dir und wenn du die nächsten 3 Wochen nicht Buße tust, dann wird er dich treffen. Ja? Das ist wichtig, dass wir wissen, ich habe jetzt Hesekiel 7 nicht im Kopf, aber ich sage, es ist wichtig, deswegen hör mal zu, das ist bestimmt, was der Papa dir sagen will. Es ist wichtig, dass wir verstehen, der Zorn Gottes ist in Jesus abgewendet worden. Jesus hat den Zorn Gottes und die Strafe Gottes für uns getragen. Ja? Gottes Zorn richtet sich nicht gegen Menschen. Gottes Zorn hat sich schon immer gegen das Böse, gegen den Satan, gegen die Sünde gerichtet. Amen. Und der Vater hat nur ein Interesse. Er will uns frei machen. Er will, dass wir frei sind und dass wir als seine geliebten Kinder mit ihm Gemeinschaft haben können. Und Sünde ist unser Feind und Sünde ist auch sein Feind. Ne? Dämonen sind unser Feind und auch Gottes Feind. Und deswegen hat er Jesus gesandt, um die Werke des Teufels zu zerstören und zu sagen, hey, ich bin für dich. Wer könnte dein Gegen dich sein? Ich nehme deine Sünde von dir weg und nehme sie auf mich selber. Das ist das Herz Gottes. Amen. Das ist das Herz Gottes. Weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. In Christus ist die Liebe Gottes. Amen. Die Liebe Gottes ist da und sie ist ausgegossen in unser Herzen. Deswegen brauchen wir die Verbindung zu Jesus. Deswegen hat Jesus gesagt, ich bin der Weg. Amen. Jesus ist wie diese Steckdose. Wenn du den Stecker rausziehst aus der Steckdose, dann wird es bei dir dunkel. Ne? kann man auch so lassen, aber wir wollen lieber, dass es Licht ist in unserem Leben. Wenn du die direkte Verbindung mit dem Gnadenstrom, mit dem Blut von Jesus, ja, und das ist, was der Teufel eigentlich versucht, dass er uns immer wieder versucht, dass er an diesem Stecker rüttelt und sagt, versuch dich dazu bringen, dass du aus eigener Kraft vor Gott gerecht bist. Ja? Indem er dich auf irgendwelche Dinge hinweist und sagt, das hättest du besser machen, das hättest du anders machen müssen, das hättest du besser machen müssen. Wir sagen, allein aus Gnade stehe ich hier. Allein aus Gnade stehe ich hier. Nichts kann mich von seiner Liebe scheiden. Nichts. Und dazu brauchst du Bibelstellen wie Hebräer 10, 14 oder Römer 5, Vers 8. Christus ist für uns gestorben, als wir noch kraftlos waren. Das ist eine ganz tolle Bibelstelle. Dass du den Teufel, ich stelle mir, habe mir das, gerade in meiner Anfangszeit, habe ich mir das ganz oft vorgestellt, wie so eine Gerichtsverhandlung. Ja? Da sitzt der Richter, er ist der Boss des Universums. Gott, der Vater. Jesus ist mein Rechtsanwalt. Und Satan ist wie der Verkläger der Brüder, der so als Staatsanwalt, sage ich mal, wobei das jetzt ist mit Staat, aber der sozusagen den Prozess führt gegen mich. Und Satan stellt sich hin vor den Richter, der ganze Welt sagt, weißt du, was der alles getan hat? Ich war dabei, ich habe es genau gesehen. Der hat gelogen und dann hat er schlecht geredet und dann war schon wieder unfreundlich und undankbar war er auch noch, was der alles für einen Mist gemacht hat. Und dann sitzt du da und dann hörst du die ganze Latte und du wirst immer kleiner. Ja? Und du denkst, was sag ich jetzt? Der Richter macht gleich seinen Mund auf. Und da hat Gott mir mal in so einem Bild gezeigt, weißt du was? Sage nichts. Lass deinen Rechtsanwalt reden. Sag einfach gar nichts. Und sag, Moment mal, okay, bist du fertig? Jetzt fragen wir mal den Rechtsanwalt, was sagt er dazu? Und der Rechtsanwalt sagt, alles okay, ich habe das komplett schon bezahlt. ich habe das alles gesehen, richtig haben wir wahrgenommen, aber die Strafe ist schon bezahlt. Sagt der Richter, okay, ja, dann ist der Prozess ja gelaufen, alles klar, Freispruch. Genau diese Szene hast du in Römer 8, Vers 1. In Römer 8, Vers 1 steht es, nun gibt es nur noch Freispruch für die, die in Christus Jesus sind. Und das ist die Begründung. Ja? Römer 8, Vers 1, vielleicht kannst du es nochmal dran machen. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Rutsche mal ein bisschen, das quietscht die ganze Zeit. Musst du mal versuchen, irgendwie zu ändern. Es gibt keine Verdammnis, heißt Urteilsspruch, keinen negativen Urteilsspruch mehr. Ja? Das ist das Wort eigentlich. Es gibt keinen negativen Urteilsspruch für die, die in Christus sind. Lass uns mal zusammen sagen. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gibt es nicht. Es gibt es gar nicht. Es gibt diesen Fall nicht, das musst du dir wirklich reinziehen. Es gibt diesen Fall nicht, dass Gott jemanden anschaut, der in Christus hineingetaucht ist durch Glaube und Taufe und Gott dann sagt, naja, der ist aber trotzdem schuldig. Weißt du, Gott widerspricht sich nicht selbst. Er schätzt das, was Jesus am Kreuz getan hat, so unglaublich. Das ist der Grund. Amen? Amen. Der Vater schätzt das, was hier am Kreuz vollbracht worden ist. Das ist so unglaublich kostbar. Und wenn da ein Mensch ist, der sich auf Jesus beruft und sagt, Herr, ich vertraue darauf, darauf vertraue ich. Dann sagt der Vater, es gibt keinen Urteilsspruch mehr. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Es gibt eigentlich nur den einen Fehler, den du machen kannst, dass du irgendwie plötzlich umschaltest und sagst, ich will die Gnade von Jesus nicht annehmen, ich will es alleine schaffen. Und da sage ich, ey, wer sollte so dumm sein? Wer sollte so dumm sein? Er schenkt dir immer wieder Gnade. Du musst es nicht alleine schaffen. Halleluja. Danke, Vater. Das Gute soll in unserem Leben zustande kommen. Christus soll Gestalt gewinnen. Das eine, was wir brauchen, ist das Wissen, dass der Vater dir total wohlgesonnen ist. Das andere, was du wissen musst, ist, dass du einen Feind hast hier auf der Erde, der dich zerstören will. Der rauben und stehlen und vernichten will. Das ist auch wichtig. Amen. Und es gibt einen Kampf, der ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und diesen Kampf, den gewinnen wir, indem wir im Glauben stark werden. Stark im Vertrauen auf Gottes Wort. Nicht mit Händen und auch nicht mit ganz vielen langen Gebetszeiten, sondern im Glauben, mit dem Wort, mit dem Schwert des Geistes, dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dass wir sagen, okay, diesen Kampf, diesen guten Kampf des Glaubens, den wollen wir gewinnen. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Wir brauchen Glaube und Geduld, um das umfassend zu machen, weil ich wünsche mir, dass ihr alle kolossal ermutigt werdet für euer eigenes Leben. Ja? Halleluja, Halleluja. Du brauchst Glaube und auch ein bisschen Geduld, damit du all das empfängst, was Jesus für dich hat. Und sag mal, für die, die jetzt heute auch beim 9. November denken, wir brauchen das auch, wenn wir an unser Land denken. Wenn wir die Geschichte der DDR und der Bundesrepublik denken, da brauchten manche Leute ganz schön viel Geduld. Aber Gott hat ein Wunder getan und er hat die Mauer zum Einstürzen gebracht. Und unser Gott tut immer noch Wunder. Der kann den gesamten Kommunismus vernichten. Wir brauchen Glaube und Geduld. Und wir haben es auch in unserem eigenen Leben gesehen. Wunder passieren oft nicht einfach so ganz schnell, einmal nur schnipsen, sondern gerade wenn es um Charakterveränderung geht, gerade wenn es um unsere Ehe, unsere Familie geht, um Familienmitglieder, dann brauchen wir viel Geduld. Amen? Ja? Kannst du kurz diese Stellen, was ist denn, ich muss aus meinem Gehirn rauskramen, Hebräer 10, 38, glaube ich, damit wir, nachdem wir den Willen Gottes getan haben, die Verheißung davontragen, und in Hebräer 6 steht es nochmal. Aber Hebräer 10, 38, ist das richtig? 10, 36. Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Wir waren letzten Montag hier versammelt. Ich habe davon berichtet, dass jemand im Himmel von Jesus Offenbarung gekriegt hat, dass es Dämonen gibt, die heißen Momentum Breakers. So hat er die genannt, ja? Momentum Breakers, das sind Dämonen, die dann, wenn du gerade so richtig gesegnet bist und denkst, jetzt gehe ich nach vorne, jetzt geht's aber richtig nach vorne, dann kriegen die Panik, die Dämonen, und greifen so richtig an, um dich wieder zu entmutigen und dich zu stoppen. Wenn Leute sich aufmachen und sagen, ey, wir werden jetzt mal richtig beten, Doro und ich, wir haben es letztens erlebt, ja, ist so, ich sage es mal ehrlich, wir haben nach den Sommerferien haben wir gesagt, ey, wir werden mal richtig für unsere Familie wieder beten, wir werden uns morgens immer 20 Minuten am Klavier treffen und dann Worship jeden Morgen. Haben wir 2 Wochen durchgehalten. Ja, aber die 2 Wochen, die waren richtig gut, ne? Und diese Momentum-Breaker-Dämonen, die haben dann andere Ideen für dich, was du auch machen könntest, damit sie das wieder stoppen können. Ja? Die Botschaft von Jesus war, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Ausharren habt ihr nötig, damit, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, ihr die Verheißung davontragt. Und in Hebräer 6 ist es nochmal durch Glaube und Geduld, das zu empfangen. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt finden können, die aus Hebräer 6. Auch mit Ausharren. Kannst du die finden in dem Programm? Hast du da ein Suchding? Nochmal Ausharren eingeben und dann nur in Hebräer suchen oder sowas? Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Das ist ganz wichtig. Das sind die 2 Schlüssel, Glaube und Ausharren, um Verheißung wirklich zu erben. Amen. Nicht so, so ein praktisches Beispiel für mich war in unserem Leben die Geburt unseres 4. Kindes, die Magdalena, die auch heute hier saß, die ja vollkommen gesund und fröhlich ist. Und nebenbei, wir fangen an, auch in dieses verheißene Land reinzugehen. Sie hatte jetzt, also nicht nur, dass die Ärzte gesagt haben, sie wird nie singen können, sie wird nie laufen, richtig rennen können und so, weil die Lunge so schwach war und solche Dinge. Und dann hatte sie Konzentrationsschwierigkeiten im Matheunterricht. Wir haben, wann war das? Diese Woche haben wir gefeiert. Sie hat das erste Mal in ihrem Leben im Mathe-Test eine 1 geschrieben. In der 9. Klasse? Ist sie 9? Sie ist schon 9. Ja. Im Mathe-Test. Hey, da sitzt du ja. Halleluja. Ja, das ist ja nur ein Anfang, aber mag die auch für dich die Stelle, ne? Du brauchst Ausharren, nicht träge werden, Glaube und Geduld. Man muss dranbleiben, um das verheißene Land einzunehmen. Ne? Man nimmt es nicht an einem Tag ein. Auch das ist hilfreich. Ich habe früher, das ist vielleicht auch eine tolle Offenbarung, ich habe am Anfang, ich war sehr ungeduldig, ich bin bis heute noch ungeduldig, ich war sehr ungeduldig, ich habe gesagt, Herr, sofort alles und zwar jetzt. und ganz neu. Und dann hat er mir irgendwann die Stelle gezeigt, in, ich meine, 5. Mose 7 ist es irgendwo, kannst du selber mal suchen, wo er sagt, oder irgendeine andere, aber in 5. Mose, wo er sagt, nicht in einem Jahr werdet ihr die Feinde austreiben aus dem verheißenen Land. Nicht in einem Jahr, damit das Unkraut und die wilden Tiere nicht überhand nehmen, sondern Stück für Stück werdet ihr das verheißene Land einnehmen. Das heißt, Gott hat schon vorausgesagt, das wird nicht so sein, dass du da reinkommst und dann bums, sondern du wirst Stück für Stück das verheißene Land einnehmen. Du nimmst die eine Stadt ein und die nächste Festung und das ist zu deinem Besten. Und dann hat Jesus mir das nochmal, als ich so extrem ungeduldig vor 20 Jahren dann gesagt habe, Herr, das muss schneller gehen, dass Jesus in mir gestalten wird. Da hat Jesus mir eine coole Optik mal gegeben, der hat Folgendes gesagt, der hat mir das wirklich so erklärt. Er sagte, stell dir mal vor, ich würde dich jetzt sofort on the spot so krass erneuern, dass dein ganzer Charakter, dein ganzes Wesen, dass du so neu bist, wie ich dich in den nächsten 20 Jahren machen werde. Ganz ehrlich, also stell dir vor, ich war da so als Teenager, ich war 22, unverheiratet. Stell dir mal vor, Jesus hätte Schnips gemacht und dann hätte ich da gesessen als Papa von 7 Kindern. Am nächsten Morgen wäre ich aufgewacht, so wie ich heute bin, nach 20 Jahren. Ich hätte komplett die Krise gekriegt. Komplett. Ich wäre aus diesem Leben davongelaufen, weil ich überhaupt nicht in der Lage wäre. Und so hat Jesus mir es erklärt. Er sagte, guck mal, ich bin mit dir geduldig, weil ich habe kein Problem, dich in einem Tag neu zu machen, aber du verstehst die Welt dann nicht mehr, weil du würdest dich selber nicht mehr wiedererkennen. Du wüsstest gar nicht, wer du bist. Verstehst du? Wenn du jetzt morgen früh aufwachst als der komplett neue Mensch, du kennst deinen Charakter, du bist komplett sanftmütig, geduldig, du bist eine völlig andere Person. Also für mich hat es Sinn gemacht, dass ich sagte, danke Herr, die Gnade besteht darin, dass er mich Stück für Stück in jeden Prozess nochmal mit reinbezieht. Und ich glaube, das ist auch was mit dem Vergebung und Neumachen. Eigentlich sagt er, ich habe schon alles neu gemacht, ne? Aber dann nimmt er dich nochmal Stück für Stück mit rein und sagt, guck mal hier, guck mal da und da gucken wir nochmal rein und hier machen wir dein Herz nochmal neu und die Beziehung und die Beziehung. Jo.
So ist der Papa.
Halleluja. Halleluja. Und bei Magdi war das so ganz bildlich, wo wir das mal erleben durften, Glaube und Geduld. Sie ist geboren worden mit 732 Gramm in der welchen Schwangerschaftswoche? 22. glaube ich, oder? Nee. Nein. Nee, da irrst du dich. Hey, da müssen wir jetzt hier eine Wette abschließen. Das ist schon so lange her, ja? 23. Schwangerschaft. Oh nee, lieber nicht. Mit der Mutter ist schwer, wa? Es könnte sein, dass die Mama recht hat. Magdi, weißt du es noch? Hast du dein Kärtchen im Sinn? Naja. Jedenfalls, es war so, dass ich 4 Monate lang in der Intensivstation war, hier im Rudolf-Virchow-Krankenhaus. Und es war nicht ein Gebet, sondern es waren 4 Monate, quasi Tag und Nacht Gebet. Tag und Nacht hoffen, beten, das Wort proklamieren. Und danach, als sie nach 4 Monaten endlich entlassen worden ist, ich kürze es jetzt mal ab, ging es ja noch ein Jahr weiter, wo sie eine Sauerstoffbrille hatte und im Kinderwagen immer mit Sauerstoffbrille. Und danach ging es noch weiter und es hört eigentlich nie auf. Ja. Es hört nicht auf, dass wir für unsere Kinder, dass wir ein Geduldstraining haben. Und ich muss jetzt heute zum Schluss kommen. Ich glaube, dass der Schlüssel der ist, wenn wir Menschen wirklich lieben, greift es nochmal mit auf, wenn wir Menschen wirklich lieben, dann ist Geduld eigentlich keine Last für uns, geduldig mit denen zu sein. Wenn wir wirklich lieben, dann ist dieses Dranbleiben und dieses Ausharren der einzige Weg. It's the only option. So ging es uns. Als Magdi geboren wurde, da gab es nicht die Perspektive, oh, das ist uns aber zu anstrengend. Weißt du? Da gab es nur eins. Herr, du musst sie komplett wieder heil machen. Komplett. Ne? Und ich glaube, dass der Papa auch uns dieses Herz geben will für die Menschen um uns herum. Das ist Liebe, die viele Opfer bringt. Je mehr wir unser Herz öffnen für Menschen um uns herum und auch bis hin zu dem Bundestag, nächsten Dienstag sind wir wieder da, für dieses Land. Je mehr wir uns öffnen und verletzlich machen, desto mehr sind wir bereit, diesen Preis der Geduld auch zu bezahlen. Ja, dass wir, und das ist, was Familie eigentlich ausmacht. Ne? Deswegen, also für mich ist die Erklärung, warum hat Gott uns solche Kinder gegeben, die manchmal so viel Blödsinn machen? Ja, weil er uns trainieren will, dass er sagt, ich will, dass ihr wirklich lernt zu lieben. Ich will, dass ihr lernt, geduldig zu sein. Halleluja. Yes.